Ich weiß nicht, wie ihr zu Statusmeldungen steht, ob ihr euch die gerne anschaut bei WhatsApp. Ich habe letzte Woche Dienstag eine Statusmeldung bekommen oder gesehen von einer Dame aus unserer Gemeinde, die ein Bild gepostet hat. Das noch nicht da ist. Wir warten mal, vielleicht kommt es noch, ich kann es ja beschreiben. Man sieht auf dem Bild Mose mit Hur und Aaron, wie er auf einem Berg sitzt und die Hände erhoben hat mit seinem Stab und für Israel betet. Dieses Bild ist gepostet worden von einer Dame, die sehr für Israel sich auch einsetzt, für das Gebet. Und das war auch ihre Motivation, dieses Bild zu teilen, und zwar für Israel, für den Nahen Osten eben zu beten. Und als ich dieses Bild gesehen habe, dachte ich mir, das könnte auf jeden Fall auch ein Thema sein oder ein Text für den heutigen Morgen. Und als Mose so für sein Volk gebetet hat und dann tatsächlich der Sieg errungen worden ist, hat er kurz danach einen Altar dort an diesem Ort gebaut und hat diesen Altar benannt. Und so hat er ihm den Namen gegeben, der Herr ist mein Feldzeichen. Und genau das ist das Thema auch von der heutigen Predigt. Gott, dein Feldzeichen. Was stellt man sich so unter einem Feldzeichen vor? Also ich hatte eins mitgebracht, ein Feldzeichen, ein Bild, aber wir können uns das auch vorstellen, das Brandenburger Tor. Darauf steht die Quadriga und eine Dame, die von der Quadriga gezogen wird, und sie hält in der Hand einen Stab mit einem Feldzeichen, ein militärisches Feldzeichen, so wie man sich das auch häufig vorstellt. Das Eiserne Kreuz, das bis heute auch das Zeichen für unsere Armee, für unsere Bundeswehr ist. Ein Feldzeichen ist dafür da, dass man weiß, wozu man gehört, wo man auf dem Feld eben steht und in welche Richtung man zu marschieren hat. Es gibt auch andere Zeichen, andere Feldzeichen, die weniger militärisch sind. Zum Beispiel beim Sport trägt man, beim Fußball trägt man ein Trikot. Dieses Trikot zeigt auch, zu welcher Mannschaft man gehört, damit man eben nicht zu einem gegnerischen Mann oder einer gegnerischen Person dann den Ball passt. Oder es gibt auch diese Tradition am Anfang eines Spieles, dass man einen Wimpeltausch hat, dass man quasi die Wimpel austauscht von der Mannschaft, die meistens auch zu dem Trikot passen und man dann auch ein Zeichen hat, was man austauscht. Das ist unser Zeichen, das ist euer Zeichen. Es gibt natürlich auch andere Feldzeichen in der Geschichte. Auch kennen wir genug negative Feldzeichen. Das Hakenkreuz, was ja auch gebraucht worden ist, um Leute zu sammeln, Leute zu binden, aber eben auf eine ganz negative Art und Weise. Wir hätten uns auch wahrscheinlich vor 2 Jahren noch nicht vorstellen können, dass unser Buchstabe Z irgendwann mal so gebraucht wird, wie er gebraucht worden ist in den letzten 1,5 Jahren. Und auch andere Zeichen, habe jetzt noch in den Nachrichten gehört, dass auch Zeichen verboten werden, eben gerade auch aktuell aufgrund der Spannung in Nahost, Zeichen, Symbole, unter denen sich Menschen versammeln, um dann Aggressionen zu entwickeln und sie dann auch auszuleben. Das Zusammenkommen unter einem Zeichen kann gebraucht, aber kann auch missbraucht werden. Ja, auch der Glauben selbst kann auch gebraucht oder auch missbraucht werden. Deshalb lass uns anschauen, wie das im Alten Testament war, als Gott als Feldzeichen ausgerufen worden ist. 2. Mose 17, Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Nun, was lernen wir aus dieser Bibelstelle? Was brauchst du? Was brauchst du, wenn deine Lieblingsmannschaft in der 90. Minute ein Tor zurückliegt? Zwei erhobene Hände. Wenn dir im Streitgespräch mit deinem Vorgesetzten die Argumente ausgehen, was brauchst du? Zwei erhobene Hände. Wenn es in der Ehe kriselt, was brauchst du? Zwei erhobene Hände. Wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, was brauchst du? Zwei erhobene Hände. Ist das wirklich so? Ist das so einfach? Ich will das nicht verschweigen, aber dieser Text, dieses Bild von dem Mose dort oben, der die Hände hebt und Israel siegt und sobald er sie runterlässt, gewinnt Amalek, dieses Bild, das macht mir oder hat mir Schwierigkeiten bereitet. Ist Gott wirklich so, dass er sich von zwei erhobenen Händen beeinflussen lässt? Dass seine Güte und Gnade daran hängt, wie die Hände oder wie hoch die Hände von Mose sind oder wie tief sie sind? Also, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, alttestamentliche Texte, da hat man ja manchmal so ein bisschen auch, ist die Schwelle nicht so niedrig oder nicht so hoch, dass man sie durchgehen lässt, wenn solche Anfragen kommen. Aber wie gehen wir damit um, hier mit dieser Bibelstelle, die Gott so darstellt? Ich hatte so das Gefühl, es erinnert mich an ein Kind, das so schnell zufriedengestellt werden wird. Und dann ist es ja noch härter, dass es da, wo dann die Arme plötzlich schwach werden, nicht unerwarteterweise, hilft sogar noch ein Trick 17, einfach die Hände stützen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich das an Maultaschen. Kennt ihr Maultaschen? Ja. Die werden, also da, wo die Maultaschen herkommen, diese Spezialität im Schwabenland, dort werden diese Maultaschen auch noch anders benannt. Ich habe es mir jetzt auch noch mal so sagen lassen. Unsere aktuelle Buffdine kommt nämlich aus Schwaben und sie könnte es jetzt noch besser sagen als ich, aber man nennt sie dort Herrgottsbescheißerle. So heißen Maultaschen. Weil die nämlich deshalb erfunden worden sind, das Fleisch zu verstecken im Teigmantel. Also es ist ja so eine Fleischspezialität im Teigmantel, ähnlich wie Ravioli oder so. Ne, dürfte ich wahrscheinlich jetzt in ihrer Gegenwart nicht sagen. Aber das Fleisch sollte versteckt werden, damit man es eben zur Fastenzeit, wo man es eigentlich nicht essen darf, eben dann essen kann. Weil Gott sieht ja nicht das, was im Teig versteckt ist. Aber diese Szene hier, die wir lesen im Alten Testament, das kann ja kein großer Gottesbeschiss sein. Denn Gott gibt ja seinen Segen dazu. Er schenkt ja tatsächlich den Sieg. Und nicht nur das, sondern er weist auch noch Mose an, das aufzuschreiben, das einzuschärfen, auch Josua, der nächsten Generation, damit sie sich daran erinnern. Ist es wirklich Gottes Wille, dass wir ihn so sehen, als einen, der sich durch einfaches menschliches Handeln manipulieren, kontrollieren lässt? Sich dadurch beeindrucken lässt, was wir machen? Also entweder täusche ich mich in der Weisheit Gottes, warum er das so geschehen lässt, oder ich täusche mich in dem, wie ich diese biblische Geschichte bewerte. Und ich denke, an dieser Geschichte sollen gleich zwei Gottesbilder korrigiert werden, ausgeräumt werden, die wir häufig haben, in einer unterschiedlichen Art und Weise auch ausgeprägt. Ja, zwei gegensätzliche Gottesbilder. Und zwar auf der einen Seite das Gottesbild, dass sich Gott durch unsere Taten beeinflussen lässt, also das eine, aber eben auch das Gottesbild, dass sich Gott durch unsere Taten nicht beeinflussen lässt. Also es scheint sich zu widersprechen. Und man könnte meinen, okay, entweder stimmt das eine oder das andere, aber ich denke, es ist eben gerade ein Korridor, in dem wir uns befinden. Gott ist es nicht egal, wie wir uns verhalten und wie wir auch mit ihm unterwegs sind. Aber warum ich persönlich auf so ein Gottesbild vielleicht auch allergisch reagiere, also eins, wo man meint, Gott durch einfache Dinge beeinflussen zu können, liegt wahrscheinlich auch an meiner Geschichte. Ich bin selber Kind von Missionaren auf den Philippinen geboren, dort auch länger gewesen. Und jetzt ist der... Okay, das Kabel steckte nicht, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Weil jetzt käme nochmal ein Bild. Und zwar ist es dort auf den Philippinen so, dass dieses Bild von Gott als einem, den man recht einfach kontrollieren kann, sehr, sehr weit verbreitet. Also es gibt für alles mögliche Tinkturen, Amulette und Bildnisse und so weiter. Für alles Mögliche. Sehr, sehr animistisch ist das Weltbild auf den Philippinen. Und unter anderem sieht man das zum Beispiel bei einem Gefährt, was häufig benutzt wird. Das heißt Jeepney. Es ist ein alter Militär-Jeep von den Amerikanern, meistens hinten nochmal erweitert, selbst zusammengeschweißt, aufgebaut, verlängert, wo dann die Passagiere drin sitzen in langen Bänken. Und diese Jeepneys haben so gut wie gar keine Sicherheitsfeatures. Also nur irgendwie angeschraubte, angedübelte Sicherheitsgurte vorne und hinten, bei den Passagieren eigentlich gar nichts. Aber das wichtigste Sicherheitsfeature findet sich immer auf der Fahrerseite an der Fahrradtür. Ah, ich sehe was. Was würde jetzt gut passen? Ja, okay, also dieses Gefährt hat nämlich auf der Fahrertür ein Jesusbild aufgemalt, aufgesprayt. Und das ist das wichtigste Sicherheitsfeature, weil Gott könnte ja nicht wollen, dass ein Auto gerade dort reinfährt und dieses hübsche Bild von Jesus kaputt macht. Auch wenn dies in unseren Augen eher ein übertriebenes und doch eindrückliches Beispiel ist davon, wie so ein Gottesbild missverstanden werden kann, so denke ich, dass es auch solche Unterarten eben auch unter uns gibt. Bei dir, bei mir. Dass wir eben den Gedanken haben, oh, ich bin nicht im Gottesdienst gewesen, deshalb passiert mir jetzt dieses Unglück. Oder ich habe ein falsches Wort zu meinem Nächsten gesagt und deshalb passiert mir jetzt dieses Unglück. Dass wir auch ab und zu denken, dass unser Handeln direkten Einfluss hat darauf, ob Gott uns gnädig oder nicht gnädig gestimmt ist. Und ich bin überzeugt, wir müssen mit so einem Gottesbild wirklich brechen. Und das haben wir auch getan. In der Reformation haben wir uns dem auch entledigt und gesagt, nur Gottes Gnade kann uns erretten. Aber was hat dann so eine Geschichte wie diese uns noch zu sagen? Was haben symbolische Handlungen auch im Glauben noch für einen Nutzen, für eine Bedeutung? Und ich denke, die Wahrheit liegt eben in dem Namen, dem Gott hier gegeben wird. Er ist das Feldzeichen, das unsere Zugehörigkeit in der Welt ein für alle Mal klären soll. So wie auf dem Feld, ob jetzt auf dem Fußballfeld oder auf dem Schlachtfeld, durch das Feldzeichen gezeigt wird, wozu man gehört, so zeigt auch dieses Ereignis, wozu Israel gehört, und das Kreuz zeigt, wozu wir gehören. Die Zugehörigkeit soll klar ein und für alle Mal deutlich gemacht werden. Ich möchte gerne an 5 kurzen Punkten nochmal mit euch betrachten, was dieses Zeichen, was dieses Ereignis im Alten Testament bedeutet. Ich lese es euch kurz mal vor. Erstens ein Zeichen der Zugehörigkeit, ein Zeichen des Gebets, ein Zeichen der Ausdauer, ein Zeichen der Gemeinschaft und ein Zeichen der Erinnerung. Ein Zeichen der Zugehörigkeit. Also diese Geschichte, dieser Moment ist wieder mal ein besonderer Moment in der Geschichte Israels, des Volkes Israels. Davon haben wir ja viele auch im zweiten Buch Mose. Aber wenn man sich das anschaut, was vorher und was auch nachher passiert, dann sieht man, wie zuvor Gott sehr, sehr viel mit Wundern gehandelt hat. Wie er sie durch Wunder, durch die Plagen, also in der Summe aus Ägypten herausgeholt hat. Wie er sogar ein Meer geteilt hat, damit sie hindurchgehen konnten und das ägyptische Heer, was ihnen hinterher gejagt ist, eben vernichtet wurde. Durch Wunder. Sie werden gespeist durch Wunder in der Wüste. Das Manna kommt kurz davor. Und nun kommen sie auf Widerstand. Da ist zum ersten Mal ein Volk, was ihnen widersteht, in die Richtung eben, in die sie unterwegs sind. Und da kommt kein großes Wunder, was die Amalekiter dann hinfort scheucht, sondern sie müssen sich selber plötzlich anstrengen, müssen sich selber bewähren in dieser Bewährungsprobe. Sie werden angegriffen. Sie haben sich den Krieg nicht ausgesucht, aber sie werden angegriffen. Sie müssen jetzt erleben, wie es eben auf dem Boden der Naturgesetzmäßigkeiten ist. Die Wunderblase platzt insofern. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist ja auch die Situation, in der wir leben, in der ich lebe, in der du lebst. Auch du glaubst nicht, dass jetzt durch ein Wunder, wenn du deinen Kühlschrank aufmachst, der plötzlich voll ist, wenn er vorher noch leer war. Auch du glaubst nicht, dass das Geld auf dem Konto einfach so kommt, sondern du musst auch deine Kräfte einsetzen. Wir leben auf dem harten Boden der Naturgesetzmäßigkeiten, wir alle. Und schauen wir nochmal zu Israel. Und passend zu dieser Situation bestimmt Mose nun einen Feldherrn, Josua. Eine Person, die natürlich auch für die weitere Geschichte des Volkes Israel noch von Bedeutung sein wird. Und ihm ist es ganz wichtig, Mose zu sagen, okay, wenn wir jetzt auch selbst starke Männer aussuchen müssen, die für uns kämpfen, und du das für mich übernimmst, Josua, übernehme ich aber noch einen wichtigen Dienst, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich gehe auf den Hügel, um zu beten. Und hier von Anfang an will Mose schon sagen, okay, wenn wir jetzt auch uns selber anstrengen müssen, ist es doch so, dass unsere eigentliche Kraftquelle nicht in uns selber liegt, sondern woanders. Da, wo jetzt die Wunder in einer gewissen Weise in ihrer Exklusivität und in dieser Abgehobenheit aufhören und wir selbst gefragt sind, wollen wir doch nicht vergessen, wohin wir gehören, zu wem wir gehören. Und so zeigt Mose dadurch, dass er Josua diesen Auftrag gibt und für sich selber den Auftrag einnimmt, auf den Hügel zu gehen, wir brauchen beides. Und das, was Zacharia später sagt, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Die Verbindung, die Zugehörigkeit zu Gott, dem Herrn, die immer wieder zu sehen und sich dieser Verbindung auch klar zu werden, auch im Alltag. Dafür müssen wir uns selbst Zeiten auch einräumen, damit wir eben nicht nur auf unsere eigene Kraft setzen. Und so kommen wir eben zum zweiten, ein Zeichen des Gebets. Die erhobenen Hände machen deutlich, dass die Alternative zum funktionalen Gott, also das heißt der funktioniert, so wie ich das will, eben nicht der dysfunktionale Gott ist, also der überhaupt nicht funktioniert, der überhaupt nichts macht, der sich überhaupt gar nicht beeindrucken lässt durch das, was wir tun. Und da liegt eben für uns ein ganz wichtiger Lernpunkt, die wir doch reformatorisch auch geprägt sind. Gott hat ein Interesse an unserem Handeln. Und in unserem Handeln will er zuallererst, dass wir uns eben unserer Zugehörigkeit zu ihm bewusst werden, und zwar eben in konkreter Form unseres Gebets. Mose hebt seine Hände, weil er betet. Und auch wir sollen beten. Und wenn ich nochmal auf das Beispiel von dem Jeepney, von diesem Gefährt, diesem philippinischen Gefährt zurückkomme, so erinnere ich mich daran, an die Zeit, als ich dort war, dass eigentlich immer vor längeren Autofahrten jemand bestimmt worden ist in der Runde, der für eine bewahrte Fahrt beten soll. Das hatten die drauf. Gut, man könnte sagen, bei solchen Gefährten muss man das auch, ansonsten setzt man sich da nicht rein. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt in mein hübsches, sicheres europäisches Auto mich reinsetze und dann losfahre, da komme ich nicht immer sofort auf den Gedanken, auch für eine bewahrte Ankunft zu beten. Wenn es dann so ist, also wenn dann irgendwas passiert ist und man merkt, wow, ich bin bewahrt worden, dann tun wir das natürlich auch. Aber im Vorfeld, wie sieht das da aus mit deinem Gebet? Ich denke nicht, dass Israel zu diesem Zeitpunkt schwach war, dass sie ein schwaches Volk waren. Sie waren stark, sie waren gestählt, könnte man fast sagen, durch die Arbeit, die sie tun mussten, auch dort in Ägypten. Sie hätten vielleicht diesen Kampf auch kämpfen können, einfach so aus eigener Kraft heraus. Aber von Anfang an wusste Mose, wenn jetzt Kämpfe und Kriege aufziehen, dann wird das eben nicht ohne die Gunst Gottes zu bewältigen sein. Und wenn ich Josua hier als Führer des Schlachtfeldes bestimme, dann will ich auch eine Schlacht kämpfen, und zwar eben die Schlacht des Gebetes. Und das Hochhalten des Stabes ist eben ein Ausdruck dieses Gebets. Wo findest du dich wieder? Wo bist du? Fühlst du dich manchmal wie Josua, der auf dem Schlachtfeld der Arbeit oder der Schule oder des Studiums oder der Familie, dass du da stehst und denkst, egal was ich tue, mal so, mal so, mal geht's besser, mal geht's schlechter, mal habe ich Fortschritte, mal habe ich Rückschritte. Wo Erfolg und Misserfolg eben nicht im Einklang stehen mit dem, wie du jetzt, welche Kraft du hast und welche Fähigkeiten du entwickelst. Wir dürfen nicht vergessen, wir kämpfen in dieser Welt nicht nur gegen Fleisch und Blut, wie es in Epheser steht. Und deshalb brauchen wir auch mehr als nur die Kraft auf dem Schlachtfeld. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Wir brauchen ihn als unser Feldzeichen. Der dritte Punkt, ein Zeichen der Ausdauer. Denn diese Angewiesenheit auf Gott, dieser sollen wir wirklich ständig bewusst sein. Und das ist auch der tiefere Sinn hinter der Notwendigkeit, warum Mose die Arme oben halten musste. Und ich denke, dass dieser Zusammenhang zwischen den erhobenen Händen und dem Kriegsgeschehen auf dem Feld, das ist dem Mose erst mit der Zeit bewusst geworden. Gott hat es ihm am Anfang ja nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, geh da hoch, mach das, und wenn du nur so da stehst, dann gewinnen wir. Das hat Gott ja nicht so gemacht. Ich denke, es war ihm einfach ein Anliegen, auf diesen Hügel zu gehen, für sein Volk zu beten, dem auch Ausdruck zu verleihen durch die erhobenen Hände, durch den erhobenen Stab. Und dann wird ihm irgendwann müde geworden sein und dann die Hände wieder runtergenommen haben. Und dann wird er gesehen haben, was geht denn hier ab? Warum gewinnt denn plötzlich wieder Amalek? Und dann wieder weitergebetet. Ich denke, wenn er von Anfang an gewusst hätte, dass das irgendeinen Einfluss hat, dann hätte er die Arme nie sinken lassen. Und dann hätte er von Anfang an auch Aaron und Hur gebeten, ihn zu stützen. Erst mit der Zeit kriegt er mit, was für eine Bedeutung sein Gebet hat. Sein andauerndes Gebet. Und das ist auch für uns eine Botschaft. Dein Gebet ist wichtig. Auch dein andauerndes Gebet ist wichtig. Es ist Gott nicht egal, wie du mit ihm unterwegs bist. Es ist ihm nicht egal, ob du jetzt nur Stoßgebete oder nur Tischgebete sprichst oder auch wirklich ernst gemeinte Gebete am Morgen, am Mittag, am Abend, zwischendurch. Das hat einen Einfluss auf die Beziehung, die du hast. Es hat auch einen Einfluss, ganz offensichtlich, auf die Art und Weise, wie Dinge uns bewegen, was mit uns auch geschieht. Viertens, ein Zeichen der Gemeinschaft. Das ist nämlich der vierte tiefere Sinn hinter diesem Ereignis. Wir brauchen auch einander, um uns im Gebet zu stützen. Und deshalb sind auch Aaron und Hur dort und begleiten Mose. Er geht nicht alleine auf den Hügel, sondern hat schon so im Kopf, es kann gut sein, wenn noch jemand dabei ist. Und es erinnert mich an die Szene, wo Jesus auf den Berg der Verklärung geht und nimmt sich auch drei von seinen Jüngern mit, weil er nicht alleine sein möchte in dieser Zeit. Und auch für uns ist es gut und wichtig, dass wir nicht alleine sind, auch im Gebet, sowieso in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben. Die Tendenz ist, denke ich, nicht zu verleugnen, dass der Glaube immer mehr und dass das Glaubensleben immer mehr privatisiert wird, immer mehr in die eigenen vier Wände hineinrückt. Klar, natürlich, im stillen Kämmerlein sollen wir auch beten, aber es ist auch wichtig, Gemeinschaft zu haben, es zu öffnen und Hilfe zu haben, Unterstützung zu haben im Gebet. Ich finde das sehr beeindruckend, wie ihr das hier lebt, wie ihr auch eure Erlebnisse mit Gott teilt, wie ihr davon berichtet, wie Gebets, Gebete erhört worden sind. Behaltet euch das. Macht das weiter, baut das aus. Es ist wichtig, dass wir im Glaubensleben nicht auf uns selbst nur zentriert sind und isoliert werden. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man konkret, physisch zusammenkommt. Ja, wir sind geeint im Geist über viele Kulturen hinweg, über viele Gemeinden hinweg, über Ländergrenzen hinweg, auch online, ja. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch physisch zusammenkommen. Das war nicht nur, Aaron und Hur standen nicht nur unten und haben per Ferne den Mose unterstützt, sondern sie haben wirklich seine Arme getragen. Manchmal, da brauchen wir wirklich auch Körperlichkeit, Anwesenheit von anderen Menschen, ganz konkret. Und das können wir hier in der Gemeinde erleben, das können wir hier im Gottesdienst erleben, natürlich auch in Hauskreisen, in Zweierschaften. Wenn wir merken, wir sind im Glauben nicht allein unterwegs, sondern da ist jemand, der stützt mich, wenn ich müde geworden bin. Da ist jemand, der denkt an mich. Ich bin nicht allein. Und das fünfte, das letzte, ein Zeichen der Erinnerung. Gott wollte, dass dieses Ereignis in einem Buch aufgeschrieben wird. Es ist sogar das erste Mal die Rede davon, von einem Buch, das Mose schreiben soll. Wir wissen ja, was aus diesem Buch geworden ist. Also da sind noch mehr Dinge hineingekommen, nicht nur dieses Ereignis, nicht nur dieser Kampf gegen die Amalekiter. Außerdem sollte Mose diese Geschichte auch Josua einprägen, wie wir lesen. Das bedeutet, Josua steht symbolisch für die nächste Generation. Also soll es auch weitergegeben werden an die nächste Generation, was man mit Gott erlebt. Und ich ermutige auch dich, schreibe auf, wo du etwas mit Gott erlebst. Notiere das, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass man sich daran erinnert. Teilt es so, wie wir es ja heute auch hier erlebt haben, eure Erfahrungen, eure Berichte miteinander, sodass wir auch davon profitieren, was der andere erlebt hat. Und natürlich ermutige ich dich auch, schau in das Schriftgewordene, in das, was aufgeschrieben worden ist, von anderen Menschen in die Bibel hinein, weil davon profitieren wir auch, um zu erleben und zu entdecken, wie Gott gewirkt hat durch die Geschichte hindurch. Die Bibel ist so wichtig für uns, für unseren Alltag, dass wir dadurch immer wieder gestärkt werden, wenn wir sie in die Hand nehmen. Und vielleicht dürfen wir auch als reformatorisch geprägte Menschen auch wieder Symbole neu entdecken. Ja, nicht jetzt funktionale, also Dinge, die jetzt funktionieren wie Talismänner, aber doch uns immer wieder daran erinnern, zu wem wir gehören und wem wir vertrauen. Das kann alles Mögliche sein. Ein getragenes Kreuz, ein T-Shirt mit einem Bibelvers, so das ist lieber das, was ich mache. Die Bibel auf dem Nachtschränkchen oder das Kalenderblatt am Morgen, ein Lesezeichen mit dem Bibelvers, der einem wichtig ist im Buch. Und mir ist es wichtig zu betonen, das ist alles nicht etwas, was irgendwie Gott beeindruckt, was Gott irgendwie steuert oder lenkt. Aber es kann dir eine Hilfe sein, dass du nicht vergisst, zu wem du gehörst. Welche Verbindung du hast, auch im Alltag, zu dem Gott, der dich liebt. Gott, dein Feldzeichen. Der dir hilft im Alltag. Dass wir das nicht vergessen, dazu helfe uns Gott. Amen. Ich bete. Unser Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Interesse daran hast, wie es uns geht, wie wir den Alltag meistern oder wie wir auch manchmal auch im Alltag versagen. Ich bitte dich darum, dass du für uns immer wieder ein sichtbares Zeichen bist dafür, dass wir mit dir den Sieg haben. Dass du für all unsere Schuld, für all unsere Sünde gestorben bist, ans Kreuz gegangen bist und auferweckt worden bist, Herr, damit wir das Leben haben, damit wir Hoffnung haben, damit wir Zuversicht haben. Und da, wo diese Beziehung eingerostet ist, da, wo das Gebet eingeschlafen ist, Herr, bitte ich dich darum, weck es auf. weck uns auf, dass wir weiter und immer wieder mit dir im Gespräch sind und beten. Das ist wichtig. Danke, Herr. Und ich bitte dich auch dafür, dass wir auch dort im Gebet einstehen, Herr, wo wir nicht unmittelbar selbst betroffen sind. Und so möchte ich auch an dieser Stelle nochmal bitten, Herr, für dein Volk, so wie es Mose hier ganz konkret getan hat, für dein Volk zu beten. Herr, dass du dich erbarmst, dass du dich über die Situation erbarmst, die dort in Nahost ist, aktuell. Und dass du uns auch Ausdauer gibst, wie Mose, dass du uns Hilfe gibst, wie du Mose auch Hilfe an die Seite gestellt hast, dass wir nicht vergessen und nicht aufhören zu beten. Amen.